Wir kommen jetzt zu unserem ersten Hauptvortrag und dazu möchte ich dich gerne auf die Bühne bitten, Monika Mensch. Monika war 7 Jahre selber in Benin in Westafrika, hat da Gemeindeaufbau, Sprachforschung, Bibelübersetzung mit der DMG gemacht und ist jetzt seit 8 Jahren hier in Deutschland als Mentorin für Missionare, die selber planen auszureisen. Genau, und wir haben ein paar Fragen überlegt, die euch vielleicht auch interessieren könnten. Genau, und zwar, deiner Meinung nach, kann man als Missionarin in jedes Land ausreisen oder gibt es da irgendwelche Länder, wo du sagst, oh, besser vielleicht nicht, als alleinstehende Frau dahin zu gehen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, steht auch einer Frau jedes Land dieser Welt offen. Wir können überall hingehen. Voraussetzung, würde ich sagen, ist eine Bereitschaft mitzubringen, meine eigenen kulturellen Vorstellungen in Frage zu stellen, vielleicht auch auf manche Rechte, die ich hier in Deutschland habe, auf manche Freiheiten auch zu verzichten. Was wichtig ist, dass ihr nicht ganz alleine geht, sondern geht mit einer Organisation, die dafür sorgt, dass ihr in ein Team eingebunden werdet, ob das ein Missionarsteam ist oder ob er mit einheimischen Christen dort zusammenarbeitet, also dass er nicht ganz alleine dasteht. Und als drittes würde ich sagen, unbedingt ja, Frauen müssen in jedes Land dieser Erde gehen, denn wer soll die vielen Frauen auf dieser Erde erreichen? Sage ich nachher noch mal was dazu. In vielen Kulturen können Männer keine Frauen erreichen. Es ist unsere Aufgabe, das zu machen.
Ja, vielen Dank, das ist ja schon mal sehr gut zu wissen, dass wir auch da keine Grenzen haben. Aber wie kann man als Singlefrau vielleicht damit umgehen, wenn man, wie wir eben schon gehört haben, in einem Team zusammenarbeitet, wo vielleicht ein Ehepaar ist oder eine Familie? Und da ist es ja einfach schon mal schwer in einer anderen Kultur. Wie geht man da um, wenn man vielleicht keinen direkt hat, mit dem man sich da austauschen kann?
Ja, das ist richtig. Ich höre immer wieder von Missionarinnen, dass sie mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Übrigens nicht nur die Single-Missionarinnen, sondern auch Ehefrauen, die sich sehr einsam dort vorkommen. Zum einen möchte ich sagen, jetzt für die Singles, ich habe Familien erlebt, die wirklich etwas ausgrenzend waren, aber auch Familien, die sich sehr, sehr um Missionarinnen, um Singles gekümmert haben und die mit integriert haben. Die wichtige Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie gehe ich jetzt mit so einer Situation um, wenn ich alleine bin? Drehe ich mich jetzt voller Selbstmitleid nur um mich selber und sage, ach, ich Arme und keiner hat so schlecht wie ich? Oder nutze ich die Chancen, um auch Beziehungen aufzubauen, gerade auch zu einheimischen Leuten, wo ich dann vielleicht noch viel enger mit befreundet bin als mit meinen Missionarskollegen? Oder bin auch ich als Single mal bereit, Familien einzuladen? Und ich weiß von ganz vielen Ehefrauen, die so dankbar sind, wenn sie auch eine Single-Missionarin haben, mit der sie sich mal unterhalten können, nicht nur über Kinder und Windeln und Essen oder sonst was, sondern mal auf einem anderen Niveau. Also, wie gehe ich selber mit um?
Danke. Wir Frauen wollen ja oft irgendwie alles schön harmonisch haben und alles irgendwie friedvoll und ja, aber vielleicht die Welt verbessern oder so. Aber oft sieht das ja auch in manchen Ländern dann gar nicht so aus. Oft gibt es wirklich Kriegszustände und irgendwelches Ähnliches. Welche Tipps hast du vielleicht an Frauen, die in solchen Situationen sind und die da mit diesen Herausforderungen kämpfen müssen?
Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird uns an keiner Stelle versprochen, dass wir hier auf dieser Erde eine heile, vollkommene Welt schaffen können. Also da muss ich vielleicht an meinen eigenen Erwartungen, auch an mich selber, arbeiten und sagen, das ist uns eben nicht versprochen, eine heile Welt hier. Und ich kann auch nicht die ganze Welt verändern. Ich möchte es an einer ganz kleinen Geschichte deutlich machen. Ein Junge geht am Sandstrand spazieren und er liest da so verschiedene Seesterne auf. Der ganze Sandstrand ist voller Seesterne, die durch eine riesige Welle da herbeigespült wurden. Von morgens fängt er an, er arbeitet mittags noch hart und plötzlich kommt ein Mann auf ihn zu und sagt, Junge, was machst du da eigentlich? So viel Arbeit ist doch umsonst. Solange du arbeitest, da liegen immer noch Tausende von Seesternen rum. Der Junge bückt sich, holt wieder so einen Seestern und bevor er ihn wieder zurückschmeißt ins Meer, sagt er, aber für diesen Seestern macht's einen Unterschied, ob ich ihn gerettet habe oder nicht. Also wir können nicht eine ganze Welt retten. Ihr könnt so viel arbeiten, wie ihr wollt, wie eine Mutter Teresa. Da gibt es immer noch Tausende, Abertausende von Menschen, denen ihr nicht helfen könnt. Aber ihr habt für einen Menschen einen Unterschied gemacht, so wie es Christine gerade gesagt hat, der Einzelne zählt. Und deswegen ist unsere Arbeit wichtig, die wir tun.
Ja, vielen Dank schon mal für die Fragen, die du uns beantwortet hast. Du wirst jetzt auch noch ein paar Worte sagen, deswegen gehe ich jetzt wieder runter.
Das Gesamtthema heute heißt ja, sei stark und mutig. Als ich so drüber nachgedacht habe, dachte ich, da kommen mir eigentlich ganz, ganz viele Missionarinnen in den Sinn, die mich entscheidend mitgeprägt und auch beeinflusst haben. Ich weiß noch, während meiner Jungscherzeit kam eine der Missionarinnen, übrigens auch von der UMG, Christa, die hat in Nordthailand gearbeitet und ich sehe sie noch, wie sie so auf dem Motorrad durch die Bergdörfer da gefahren ist, um zu evangelisieren, um später Pastoren auszubilden. Das hat mich beeindruckt. Eine Frau, die mutig und stark ist. Da denke ich an Helene. Die ist 1956 schon ausgereist, hat in Papua-Neuguinea gearbeitet, ist dort im Urwald von Dorf zu Dorf gegangen, hat evangelisiert und hat einen ganz, ganz großen Eindruck hinterlassen. Oder ich denke an Anne, die in Südostasien in einem muslimischen Land arbeitet, als Krankenschwester, dort ganz viele Möglichkeiten hat, mit Muslimen und einigen Hindus dort ins Gespräch zu kommen, die nach Feierabend in die Dörfer geht, um Besuche zu machen, die sich zu den Leuten setzt, mit ihnen betet, Bibel liest und die Erfahrung macht, dass Leute offen sind und dass sie Gelegenheiten hat, von Jesus weiterzusagen. Denke ich, wow, diese Frauen, stark und mutig. Ich weiß aber auch, dass viele von diesen Frauen sagen, ich fühle mich gar nicht immer so stark und mutig. Und wenn ihr jetzt sagt, ich bin auch nicht so eine super tolle Missionarin, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das zu machen wie die Leute dort, dann seid ihr da genau richtig. Jede der Missionarin ist auch schwach in sich, die kennt Stunden, wo sie am liebsten aufgeben möchte, wo sie den Koffer packen möchte und sagt, hey, was mache ich hier eigentlich? Und trotzdem haben sich diese Frauen gebrauchen lassen. Die wussten, ich stehe da nicht in meiner eigenen Autorität, sondern weil Gott mich geschickt hat. Er ist mein Auftraggeber und ich gehe mit ihm und lass mich von ihm beschenken. Und wenn wir in die Missionsgeschichte reinschauen, dann können wir nur staunen, wie Gott auch Frauen gebraucht, um etwas zu bewegen in dieser Welt, um Veränderungen zu schaffen. Im Leben von einzelnen Personen, aber auch wo sie ganze Kulturen und Gesellschaften verändert haben. 2/3 aller Missionare sind Frauen. Das muss man mal so sehen. Und ohne ihren Beitrag könnte ein Großteil der Missionsarbeit überhaupt nicht gemacht werden. Wenn ich jetzt noch die vielen Kurzzeitmissionare dazu zählen würde, dann wären es noch mehr als 2/3. Weil Kurzzeitmissionare sind, glaube ich, zu 70% Frauen, die gehen. Und trotzdem, darum geht es jetzt auch heute, geschieht unser Dienst als Frauen in einem ganz großen Spannungsfeld. Es geht darum, dass ich meine Rolle finde innerhalb der Missionsarbeit. Lasst uns mal einen kleinen Blick zurückwerfen zu Beginn der modernen Missionsbewegung. Also das liegt schon einige Jahre zurück. Das war Ende des 18. Jahrhunderts. Mit dem William Carey fing das an. Da gab es kaum Missionarinnen. Da gab es nur die Ehefrauen der Missionare. Das waren also nur die Frauen. Die waren dafür zuständig, dem Mann den Rücken frei zu halten, die Kinder zu erziehen und den Haushalt zu führen. Aber sie wurden nicht als Missionarinnen bezeichnet. Aber schon bald, einige Jahre später, hat sich das völlig verändert. Da kommen dann diese Namen, die kennt ihr alle, Hudson Taylor, Charles Studd. Die kamen und die hatten eine ganz große Vision. Die wollten, dass Jesus bald wiederkommt und die wussten, Jesus kommt erst wieder, wenn alle Völker hier auf dieser Erde das Evangelium gehört haben. Also fingen sie an, krampfhaft nach Missionaren zu suchen. Die haben wahnsinnig Werbung gemacht. Und weil die Männer manchmal etwas träge sind und weil es nicht so schnell ging, weil sie nicht genügend Männer hatten, dachten sie so, jetzt müssen wir Frauen suchen. Sie haben das aus einer Not heraus gemacht. Aber aus dieser Not wurde eine Tugend. Warum? Sie haben ganz schnell gemerkt, dass viele Frauen Aufgaben wahrnehmen, für die Männer einfach ungeeignet sind. Ganz viele Kulturen oder in ganz vielen Kulturen gibt es eine strikte Trennung zwischen Männern und Frauen. Da werdet ihr nie Ehepaare gemeinsam unterwegs sehen. Die kommen getrennt zur Gemeinde, die sitzen getrennt, da wird nichts miteinander besprochen. In diesen Kulturen ist es unmöglich, dass ein Mann eine Frau unterrichtet. Und wenn ihr jetzt mal in die Statistik guckt, dann ist die Bevölkerungsmehrheit sind Frauen. Knapp 52% der Weltbevölkerung sind Frauen. Und wer soll die erreichen? Damals versuchte man, wie auch heute, Missionsarbeit da anzusetzen, wo wirklich Hilfe notwendig war. In vielen Ländern gab es keine medizinische Versorgung, es gab keine Schulen. Und die Frauen damals, wenn sie überhaupt Beruf hatten, dann waren sie oft Krankenschwestern. Und da konnten sie voll mit einsteigen. Auch später waren Frauen oft in sozialen Berufen tätig, als Lehrerinnen oder in der Sozialpädagogik. Und da konnte man diese Frauen auch wieder einsetzen. Hat sich heute jetzt etwas geändert, aber so war es damals. Damals hatte man auch gemerkt, die ledigen Frauen, die haben ja keine Kinder. Die haben jetzt nicht so viel Verantwortung. Die sind ja nur alleine da. Die kann man jetzt in viel größere Krisengebiete schicken. In Pioniersituationen, wo sonst keiner hingeht. In Gebiete, wo es weniger Gesundheitsversorgung gibt, die Kinder dann eben mal brauchen, schicken wir sie dorthin. Hat sich heute etwas geändert. Ich denke, unser Sicherheitsverständnis ist etwas anders. Auch unsere Leidensbereitschaft ist vermutlich nicht mehr ganz so groß. Aber so war es eben damals. Gut, bis heute sind Frauen einfach nicht mehr wegzudenken aus der Mission. Aber jetzt ist das Leben nun mal kein Spaziergang, wo ich einfach nur bei schönen Sonnentagen so über schöne Wiesen oder am Strand spazieren gehe, sondern unser Leben besteht aus Bergen und Tälern und da muss ich durch. Und manchmal geht der Weg eben nicht steil nach oben. Wenn ich einen Berg erreichen will, muss ich oft viele Umwege machen über Serpentinen. Aber das hat auch seinen Grund, weil ich eben nicht an der glatten Wand hochgehen kann. Was sind jetzt so manche dieser Herausforderungen, an denen wir wachsen können? Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Katrin kommt, bewirbt sich. Sie hat einen tollen Masterabschluss in Theologie, super Noten, hat viel Erfahrung schon gesammelt in der Gemeinde und sagt, ich habe ein Anliegen, ich möchte mein Wissen in Westafrika umsetzen, ich möchte dort Pastoren ausbilden. Dort werden auch immer wieder Bibelschullehrer gefragt, möchte ich gerne machen. Wir schicken eine Anfrage an verschiedene Bibelinstitute, bekommen die Antwort, tut uns leid, Frauen können dort nicht unterrichten. Sie kann aber gerne die Frauen, die ein weniger hohes akademisches Niveau haben, unterrichten. Es fragte kein einziger nach dem Zeugnis, nach ihren Erfahrungen, die sie gesammelt hatte. Qualifikationen zählten überhaupt nicht. Allein die Tatsache, dass sie eine Frau war, disqualifizierte sie für den Dienst. Das gilt jetzt nicht nur im theologischen Bereich. Diese Erfahrung macht man manchmal. Was sollte Katrin jetzt tun? Ich möchte uns mal ein paar Gedanken mitgeben. Das traditionelle Bild in Westafrika, aber auch in vielen anderen Kulturen, kennt die Rollenverteilung von Mann und Frau. Männer, Jungs schickt man zur Schule, die machen die Ausbildung. Frauen bleiben zu Hause, sollen die Kinder erziehen. Schule ist nicht so wichtig. Bisher gab es das einfach gar nicht, dass zum Beispiel eine afrikanische Frau überhaupt unterrichten konnte. Warum sollte man jetzt denken, dass eine westliche Frau einfach so einsteigen kann? Das passt nicht zum Rollenverständnis. Zweiter Gedanke, um Pastoren unterrichten zu können, ist es doch auch ganz sinnvoll, einfach mal ein Gesamtbild zu bekommen von den Gemeinden. Wie sieht es dort überhaupt aus? Wen müssen diese Pastoren später mal unterrichten? Wen haben sie vor sich? Wie denken die Leute? Wie ticken sie? Was wissen sie überhaupt aus der Bibel? Wäre es eine Möglichkeit für Katrin, zunächst mal in der Gemeinde einfach mitzuarbeiten, um die ganze Situation kennenzulernen? Sammeln sie wertvolle Erfahrungen? Und was ganz wichtig ist in anderen Kulturen, sie knüpft Kontakte und Beziehungen. Kontakte und Beziehungen sind das A und O. Ich denke, das gilt schon für uns hier in Europa, aber in anderen Kulturen, in nicht westlichen Kulturen, ist es noch viel, viel wichtiger. Ohne Beziehungen erreicht ihr gar nichts. Die Pastoren und Verantwortlichen werden Katrin kennen und schätzen lernen. Und plötzlich, nach 2 Jahren vielleicht, sagen sie, Katrin, kannst du nicht mal im Kurs an der Bibelschule unterrichten? Katrin ist immer noch eine Frau. Die Regel gilt immer noch, Frauen unterrichten bei uns nicht an der Bibelschule. Aber Katrin wird plötzlich zu einem ganz anderen Wesen. Sie wird Katrin. Sie ist sie selber zu einer Persönlichkeit und plötzlich stehen ihr ganz, ganz viele Türen offen. Unser Weg als Frauen geht manchmal eben nicht so steil bergauf und geradlinig. Wir müssen bereit sein, auch manche Umwege in Kauf zu nehmen. Aber wir lernen ganz Entscheidendes dabei und Gott kann uns dann auch gebrauchen. Klar kann ich sagen, es ist ungerecht. Ich muss mich erst beweisen. Ein Mann wird es schon vorher zugetraut. Aber nutzen wir einfach die Chance, die Gott uns gibt. Viele andere Kulturen sind patriarchalisch. Die Männer sind in Leitungsaufgaben, in Verantwortung, haben Machtpositionen. Die Frauen sind eben nur die Frauen, die folgen müssen. Beate und Steve kamen gleichzeitig als Missionare in Peru an. Steve war schon nach kurzer Zeit in wichtigen Gremien vertreten. Er wurde von der Kirchenleitung gefragt, kannst du hier mit reinsitzen, uns mit Rat und Tat zur Seite stehen? Und er saß dann in großen Sitzungen, die wortreich und lang waren, drin. Ab und zu wurde er nach seiner Meinung gefragt. Und da gab es dann aber immer wieder mal so Peruaner, die gesagt haben, der will uns seine eigenen Vorstellungen aufdrücken. Die empfanden es plötzlich als eine Bedrohung. Ja, der Steve war so ein Machtfaktor. Beate hingegen, sie war nicht in den Sitzungen drin. Sie wurde aber immer wieder mal so vom Pastor gefragt, wie würdest du da entscheiden? Und es war ganz interessant. Obwohl sie nicht in dem Entscheidungsgremium drin saß, hatte sie die Möglichkeit, auf einer Ebene mit dem Pastor zu sprechen. Und hinterher spürte man, dass er manche Anregungen von ihr übernommen hat, die er dann eingebracht hat als seine eigenen Ideen. Wir stehen oft nicht so in der Öffentlichkeit, uns werden andere vorgestellt, aber wir haben trotzdem Möglichkeiten, im Hintergrund auch mitzulenken und unsere Meinung, unser Rat wird gefragt und auch gehört. Als Singles wird man vielleicht von der Gesellschaft dort immer so als unvollkommen angesehen. Dir fehlt was ganz Entscheidendes. Und ich vermute mal, dass die meisten, die hier sitzen, jetzt nicht sagen können, ich habe eine Berufung zum Ledigsein bis an mein Lebensende. Aber jetzt sind wir mal in der Mission, sind ledig, haben auch mit dem Thema selber zu kämpfen. Und ja, das fällt uns nicht immer leicht, das zu akzeptieren. Aber wenn wir jetzt noch Druck kriegen von der einheimischen Bevölkerung, die uns einfach jemand zuschustern möchten und dabei spielt Ausbildung, Zuneigung, Persönlichkeit, Alter, Aussehen, überhaupt keine Rolle. Hauptsache ein Mann. Hauptsache bist versorgt. Weil ich natürlich mit dem Mann und dann der Kinder, die ich hinterher habe, erst meinen Wert habe. Ohne Mann bin ich ein Mädchen, bin ich in nichts. Aber wie gehe ich dann damit um? Welche Chancen liegen auch in dem Single-Sein? Conny hat es vorhin schon angesprochen. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Ich kann auch als Single ganz tief in eine Kultur eintauchen. Wir erleben es immer wieder, dass als Single kann ich auch in eine einheimische Familie reingehen, dort eine Zeit lang mitleben, um Sprache und Kultur zu lernen. Wenn ich mit einer 5-köpfigen Familie komme, ist es oft nicht möglich, in einer anderen Familie mitzuleben. Aber so komme ich rein. Ich habe viele Freiheiten, meine Freizeit frei zu gestalten. Ich kann spontan reagieren, kann mich einladen lassen zum Essen oder kann sonst irgendwas mit den Leuten machen. Als Single kann ich vielleicht auch, wenn ich mutig genug bin, in eben Gebiete gehen, die medizinisch nicht so gut versorgt sind. Weil ich weiß, ich habe eine gute Gesundheit und im Notfall kann ich ausgeflogen werden. Da gibt's was, aber ich muss nicht jeden Tag mit kleinen Kindern dort sein. Gott hat uns Frauen mit ganz besonderen Gaben beschenkt, die wir auch im Missionsdienst einbringen können. Man sagt uns Frauen ja auch nach, wir würden gerne und viel reden. Ich möchte es mal positiv sagen, wir sind gut in Kommunikation. Wir haben auch so ein Feeling für atmosphärische Störungen. Ja, wenn irgendwas nicht so ganz stimmt. Männer sind manchmal trocken, sachlich, nüchtern. Aber gerade auch unsere Seite wird ganz, ganz dringend gebraucht, auch gerade in nicht-westlichen Kulturen, wo man Stimmungen wahrnehmen kann, wo wir feinfühlig sind. Und von daher braucht's uns. Wir müssen die Teams ergänzen. Und wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, dann merken wir auch, die Schöpfung war noch nicht vollkommen, nachdem der Adam geschaffen war. Der suchte ein Gegenüber, ja, und der merkte, mir fehlt was. Und erst als die Frau geschaffen wurde, war auch die Schöpfung vollkommen. Ihr könnt einen ganz, ganz wertvollen Beitrag leisten. Wir sind nicht Gottes zweite Wahl. Naja, machen wir aus der Not eine Tugend. Wir spielen auch nicht die zweite Geige, sondern wir sind genauso wichtig wie jedes andere Instrument in einem Orchester. Und nur gemeinsam können wir Gott groß machen. Ich wünsche euch ganz viel Mut. Seid mutig und stark. Gott möchte euch gebrauchen.
Ja, vielen Dank für die ermutigenden Worte von dir. Hier steht schon direkt die nächste, und zwar Gertrud Dieterle. Gertrud war 16 Jahre mit weltweiter Einsatz für Christus in Guinea-Bissau, spreche ich das richtig aus, auch in Westafrika, hat da Übersetzungsarbeit gemacht, Alphabetisierung, Missionsleitung, Gemeinde- und Evangelisationsarbeit und ist zurzeit als Missionsreferentin und Beraterin hier in Baden-Württemberg anzutreffen. Genau. Auch hier ein paar Fragen. Und zwar, Frauen werden ja öfter als das schwächere Geschlecht dargestellt. Welche Erfahrungen hast du so damit gemacht, mit dieser Aussage?
Schwächere Geschlecht. Es gibt tatsächlich Schwächen in meinem Leben. Allerdings hat es mehr mit körperlichen Grenzen zu tun. Und trotzdem war ich unheimlich glücklich, als ich 1984 so mit dem Drogentauglichkeitsschein ausreisen konnte. Aber dann hat es mich gleich voll erwischt mit Malaria und eine Krankheit kam zur anderen. Ich hatte mir als Leitwort so für meinen ersten Term das Wort gewählt aus Offenbarung 3, Vers 8. Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür, die niemand zuschließen kann. Aber du hast eine kleine Kraft. Und ich kann das ganz ehrlich sagen, dass ich sehr viel mit Krankheit zu tun habe, auch jetzt in diesen Tagen. Morgen werde ich wieder in Tübingen sein, in der Klinik für eine Muskelbiopsie. Also es scheint, als ob immer wieder Krankheit zu meinem Leben dazugehört. Und es kann sehr frustrierend sein, vor allem wenn dann die anderen einen angucken und denken, na, hättest du nicht besser daheim bleiben sollen? Und das dann auch sehr deutlich zeigen und unterstreichen. Und ich erinnere mich, ich war krank und da kamen drei afrikanische Frauen. Und so nach afrikanischer Sitte bleiben sie erstmal sitzen und warten und warten. Und dann sagt eine zu mir, Gertrud, du bist anders als die Missionare und Missionarinnen aus dem Westen. Weißt du, die sind alle weiß, die haben Geld, können zu uns kommen, die sind klug, die können alle lesen und schreiben und die sind alle stark und gesund und wenn sie mal krank sind, schlucken sie ihre Pillen und dann geht's weiter. Aber du bist wie wir. Du bist genauso krank und schwach wie wir. Du gehörst zu uns. Und wenn ich diese afrikanischen Frauen richtig verstanden habe, dann ist Das ist für mich eine ganz wichtige Lektion oder Lektion im Leben gewesen, dass Gott meine Grenzen, meine Schwachheit, auch die kleine Kraft gebrauchen kann. Auf der untersten Schiene ist man sich manchmal ganz schnell nahe und findet richtige Herzensverbindungen. Und das war auch für meine spätere Arbeit eine ganz große Möglichkeit, um die Herzen der Menschen zu gewinnen. Ich denke, dass wir da oftmals mit unseren Kräften, mit unseren Stärken uns gegenseitig im Weg stehen. Sind wir doch mal ehrlich. Wer sind wir denn? Was verbirgt sich hinter uns? Da finden wir uns zueinander.
Ja, vielen Dank für die offenen Worte. Als Missionarin arbeitet man meistens unter Kranken, unter Kindern, Frauen, Jugendlichen vielleicht. Wo warst du jetzt konkret eingesetzt?
Ja, ich war in der Alphabetisierung und Übersetzungsarbeit hauptsächlich eingesetzt. Und ich muss sagen, die erste Frage, wenn ich sage, ich bin Missionarin, dann kommt immer gleich, Krankenschwester, ja, medizinischer Bereich. Aber ich sage dann immer so ein bisschen provokativ, ja, eigentlich bin ich technische Zeichnerin und ich arbeitete in einer Konstruktionsfirma für Luftgewehre und Luftpistolen. Mach das einmal ganz bewusst, dass es eben auch andere Leute gibt, ja, in der Mission. Nicht immer nur Krankenschwestern und, ja, und alle, die so lieb und brav irgendwo dienen. Also es darf auch mal was Pfundiges oder was Entsprechendes sein. Also ich denke, dass Gott da einen viel weiteren Horizont hat. Es gibt keine Berufe oder keine Gaben, die man nicht in der Mission gebrauchen könnte. Also sind wir doch da mal ein bisschen kreativ. Und ich habe bei meiner ersten Ausreise mir mein Zeichenbrett mitgenommen und meine Rotringstifte. Und meine allerersten Lesefibeln habe ich auf diesem Zeichenbrett gezeichnet und gemalt. Damals gab es noch keinen Computer. Und dann dachte ich eben auch, Mensch, wie spannend ist das? Was ich irgendwann in meinem Leben gelernt habe, ist nicht umsonst. Das kann ich später wieder gebrauchen. Also, ruhig in so eine Luftgewehrenfabrik. Wer weiß, was man davon noch gebrauchen kann. Und der dollste Knüller war, als ich dann dort im Missionsgelände war, da kam ein holländischer Missionar mit seinem Luftgewehr und sage, ich schreibe genau aus der Stadt, in der ich gearbeitet hatte. Und er hat damit die Fledermäuse von den Mangobäumen heruntergeschossen. Aber wir merken einfach, Gott hat viel, viel mehr Gedanken und Ideen, wie er uns als Missionaren gebrauchen kann und will. Also viel Mut.
Und wie war das so, weil man ist ja, hat ja auch hier so sein Leben und man hat hier seine Familien. Wie haben deine Eltern so reagiert, als sie von deinem Wunsch hörten, Missionarin zu werden?
Also ich erinnere mich noch, da war ich in England zum Sprachstudium und ich habe meine Bewerbungsunterlagen für den Weg international ausgefüllt. Und da kam ich zu der Frage, sind Ihre Eltern dafür oder dagegen? Naja, so insgeheim dachte ich, so begeistert sind sie bestimmt nicht. Aber was mache ich? Ich muss Ihnen diese Fragen stellen. Also habe ich einen Brief geschrieben an meine Eltern und ihnen das auch vorgestellt und sie gebeten, mich in die Mission ziehen zu lassen. Da kam ein Brief an und da war ganz schön was los zu Hause. Mein Vater hat getobt und meine Mutter ging ins Pfarrhaus und hat den Pfarrer geholt. Und der gute Pfarrer hat sich alles angehört, was mein Vater so auf dem Herzen hatte, seine Befürchtungen und Ängste. Und dann sagte er zu ihm, wissen Sie, Herr Dieterle, Ihre Tochter ist eigentlich alt genug, sie kann tun und lassen, was sie will. Sie muss sie doch gar nicht fragen. Und wenn sie das tut, dann will sie eigentlich ihr Ja. Und sie will sie mit einbeziehen zu diesem Schritt. Und zudem können Sie ganz stolz sein, dass Sie so eine Tochter haben. Dann hat mein Vater gesagt, okay, ich lasse sie ziehen. Ich sage nicht, sie soll gehen. Aber ich lasse sie ziehen. Und meine Mutter schrieb in dem Brief, und ich wünsche dir Gottes Segen. Und meine Mutter hat mich dann später in Afrika besucht. Und wenige Wochen bevor sie heimgegangen, gestorben ist, vor circa 4 Jahren, da sagt sie zu mir, Gertrud, die schönste Zeit meines Lebens war Afrika. Ist das nicht toll? Und ich erinnere mich, als mein Vater gestorben ist, da konnte ich gar nicht nach Hause kommen. Ich hatte hier eine große Frauenkonferenz mit 500 Frauen. Und da haben wir jeden Morgen gebetet. Und meine Mutter hat dann meinen Vater gefragt, sollen wir die Gertrud von Afrika holen? Und dann sagt er, das brauchen wir nicht. Die war heute Morgen schon hier an meinem Bett. Dachte ich einfach, ist es nicht toll, dass Gott sich auch um unsere Eltern Gedanken macht und dass er da auch Wunderbares vollbringt. Also es macht auch ganz viel Freude, nicht ohne Kämpfe, aber es macht auch ganz viel Freude, mit den Eltern etwas zu wagen.
Ja, vielen Dank dir und auch du hast noch mehr zu sagen.
Als Frau in die Mission ein Risiko? Für wen ist denn die Frau ein Risiko in der Missionsarbeit? Müssen wir doch mal fragen, für wen denn? Für die Menschen in den andersartigen Kulturen und fremden Kulturkreisen? Oder für die Christen und die Kirchen? Oder für die anderen im Missionsteam, besonders die Männer, die ja dann doch die schwere Arbeit machen müssen, die die Frauen nicht können? Hand aufs Herz. Wo gibt es denn da ein Risiko in dieser Welt? Also ich denke selbst, heute bei der Anfahrt war ein Risiko mit dabei. Wir haben das Leben doch nicht immer im Griff. Das wäre sehr lahm und lasch, wenn auch nicht eine gewisse Spannung zu unserem Leben gehören würde. Ich erinnere mich noch recht gut an einen tropisch heißen Tag im Innern des Landes des Guinea-Bissaus. Ich arbeitete mit einer anderen Missionarin zusammen in der Gemeinde- und Evangelisationsarbeit, so mein erster Term. War noch recht früh am Morgen und wir mussten eine riesengroße Kiste in der Garage an einen anderen Platz schieben. Wir benötigten einfach mehr Platz für eine Reserve, für den Dieseltank. Naja, zwei Frauen, zwei ledige Missionarinnen, ein Risiko. In diesem Augenblick schon, wenn unsere Kräfte versagten. Es ging einfach nicht. Wir versuchten es mit allen Mitteln, mit vielen Zurufen und Ermutigen, aber die Kiste bewegte sich nicht. Da blickte meine Kollegin zum Himmel auf und sagte, ach Herr, schick uns doch einen Mann, wenn möglich, sofort. Ist leider keiner vom Himmel gefallen, aber ein Nachbar lief am Haus vorbei und wir haben ihn um seine Mithilfe gebeten und er tat das sofort. Und siehe da, die Kiste bewegte sich. Zum Glück war es nur eine Kiste. In meinen 16 Jahren als Missionarin dort in Guinea-Bissau gab es viele solcher und ähnlicher Situationen, in denen ich an meine Grenzen kam als Frau. Ich denke da besonders auch an die Zeit, als wir als ein Frauenteam in die Missionsleitung berufen wurden. Das gibt es auch. Gerade während dieser Leitungszeit mussten wir viele bürokratische und hochkomplizierte Sachen lösen. Ein neues Team von Missionaren sollte ich einführen. Und da musste ich so manchem kritischen Blick standhalten. Na, was hat die uns zu sagen? Während dieser Zeit entdeckte ich, dass wir immer als Frauen in zwei Gefahren stecken. Entweder verteidige ich mich und mein Handeln, egal ob Single oder ledig, egal in welcher Rolle und Aufgabe, aber wenn etwas nicht klappt, wenn es heiß wird und heikel wird, dann verteidige ich zum Beispiel mit, naja, das kann ich eben nicht, das habe ich nicht gelernt, ich bin eben eine Frau. Oder aber ich gehe zur Attacke über und greife an. Du machst es doch auch nicht besser. Oder mach du das doch erstmal besser. Wer verteidigt, muss etwas schützen. Wer angreift, weiß nicht weiter. Der Weg in die Mission macht mich noch nicht zu einer perfekten Missionarin oder Missionsleiterin oder zu einer perfekten Frau. Und trotz unserer Chancen, trotz unserer Grenzen, trotz unserer kleinen Kraft, trotz vielen Fragen und Fragezeichen, die wir haben, gibt es doch dieses wunderbare Ausrufezeichen. Ja, weil es gibt sie, die Chancen und Möglichkeiten. Es stimmt, was Monika Mensch vorhin sagte, also mindestens 2/3 der Mitarbeiter in sämtlichen Missionen sind Frauen. Stimmt. Und ich dachte, das ist ja toll, dass wir in diesem Jahr einfach auch mal bei einer Jugendkonferenz, wo sonst immer nur Männer als Referenten eingeladen werden, dass es doch auch mal so 1-2 Frauen gibt. Das ist doch auch mal wichtig, dass wir hören, was Frauen zu sagen haben. Ich kenne viele Frauen, die Großartiges geleistet haben. Das ist umwerfend. Ich bin sehr ermutigt dadurch. Auch die Beispiele, die vorhin die Monika Mensch gebracht hat, von Hudson Taylor. Ich habe ein Datum entdeckt. Hudson Taylor hat 1877 vorzugsweise Frauen, ob verheiratet oder ledig, war egal, in Pioniersituationen geschickt. Und sie haben ihre Arbeit hervorragend gemacht. Der schwedische Missionsbruder Fredrik Fransson schrieb, Frauen leisten die Arbeit auf ihren Missionsstationen genauso gut wie Männer. Tausende werden getauft. Viele Gemeinden und Schulen sind unter ihrer Arbeit entstanden. Ein Vorteil dieser Regelung ist, dass die einheimischen Prediger sich schneller entwickeln als unter der Leitung von Männern. Ist das nicht interessant? Wir Frauen sind also gar nicht so gefährlich, auch für die Männer in der anderen Kultur. Das habe ich oft erlebt. Da kommt es einfach auch auf unser Herz an. Spiele ich das aus, meine Trümpfe? Oder bin ich ehrlich, auch in meiner Verletzlichkeit? Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung als Leiterin, als ich einmal an die Grenze kam, nicht mehr weiter wusste mit dem jungen Missionarsteam, da ging ich zu dem einheimischen Kirchenpräsidenten. Ich sagte, Paolo, kannst du mir nicht helfen? Ich bin verzweifelt. Und dann erklärte ich ihm die Situation und da sagte Gertrud, da unterstütze ich dich. Das mache ich für dich. Und ab da waren wir ein Herz und eine Seele und wir spielten uns auch die Karten so ein Stück weit zu. Wir unterstützten uns. Wir waren füreinander da. Und das war klasse. Also auch da wiederum Transparenz. Zeigen, ehrlich werden. Dinge ansprechen. Gott will Frauen gebrauchen, ganz bewusst. Ich möchte an dieser Stelle auch Bessie Breyerly, die erste Missionarin des Weg International in Guinea-Bissau, erwähnen. Ganz interessant. Sie und 3 Männer, waren ein Team von 4 Personen, gingen auf die Kapverdischen Inseln und von dort sollten die Männer einen Vorstoß wagen nach Guinea-Bissau. Und die Bessie Breyerly, die war zutiefst verletzt in ihrer Ehre als Frau. Und mit einem von den 3 Männern war sie noch verlobt. Und dann wartete sie ab und sie betete. Und dann kamen die 3 Männer zurück und sagten, das ist viel zu schwierig. Wir gehen zurück. Und die Bessie, die sagte, ihr geht zurück. Aber ich beginne jetzt erst. Und dann hat sie ihren Verlobungsring genommen und den zurückgegeben und dafür den Stempel der Mission erhalten. Und dann ging sie als Frau mit einer einheimischen Christin nach Guinea-Bissau. Und nach einem Jahr entstand eine Gemeinde von 18 Personen. Und daraus ist die heutige Kirche entstanden. Durch diese eine mutige Frau, die es wagte. Also wagen wir es. Mit einem ehrlichen Herzen, mit Transparenz, mit Offenheit. Wir haben viel zu geben. Es ist immer die Frage, was mache ich daraus? Nütze ich meine Kompetenz, indem ich Feministin bin Oder falle ich auf der anderen Seite vom Pferd runter und folge dem Traditionalismus, indem ich bei der Küche und bei den Kindern und bei der Kirche bin? Jesus will eine ganz andere Rolle. Er hat uns berufen, Nachfolgerinnen zu sein, seine Jüngerinnen. Da können wir in jede Position, in jede Rolle schlüpfen. Aber ich mit meiner Person bin eingebunden in diesem einen und großen Auftrag, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre ihm. Darin liegt meine Stärke. Darin liegt meine Kraft. Und darin liegt meine Berufung. Und da hat uns die Deborah so drei ganz hilfreiche Punkte mitgegeben. Deborah ist ein faszinierendes Beispiel von einer Frau, die Richterin, Prophetin und Heeresführerin war. Zu heiß noch, dass sie einen Mann hatte. Sie war die Frau Lapidots. Wir wissen weiter nicht mehr von ihrem Mann, aber sie hat sich eingebracht. Sie hat gedient dem Volk Israel. Und da sind drei wunderbare Punkte in Richter 5. Ich möchte Mut machen, das mal zu lesen. Den einen Gedanken, die Deborah, die hat Stärke gewonnen, indem sie einfach auch wusste, wer sie selbst war, indem sie Frieden mit sich selbst hatte, trotz ihren vielen Aufgaben, trotz ihren vielen Gaben. Es heißt in Richter 5, Vers 7, still war's bei den Bauern, ja still in Israel, bis du, Deborah, aufstandest. Bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Ist das nicht klasse? Ist trotzdem noch Frau geblieben. Sogar Mutter. Obwohl sie Richterin, Prophetin und Heeresführerin war. Unverheiratet. Also es gibt keine gewisse Rollenzuteilung. Das darfst du und das machst du nicht als Frau. Das liegt in unserer Persönlichkeit, in dem, wie Gott mich gewollt und geschaffen hat. Das ist die Hauptsache. Ich möchte uns da sehr viel Mut machen. Wir lesen in diesen Tagen wieder den Schöpfungsbericht. Und es ist interessant, dass immer wieder steht da, aus Abend und Morgen wurde der erste und der zweite Tag und es war perfekt. Und als Gott den Mann geschaffen hatte, da war dann zum ersten Mal das Wort, es war nicht gut. Haben wir das schon mal richtig bewusst gelesen? Da fehlt etwas. Das heißt nicht, dass der Mann nicht gut wäre, aber der Mann alleine, da ist eine Lücke. Und diese Lücke wird gefüllt mit der Frau an der Seite, die Hilfin sein soll. Übrigens Hilfe, dasselbe Wort im Hebräischen, das für Hilfe bei der Erschaffung der Frau verwendet wird, wird auch bei dem Psalmwort gebraucht. Gott ist unsere Hilfe in Zeiten der Not. So ist es gedacht. Wir sind als Männer und Frauen uns einander an die Seite gestellt, um da gewisse Bereiche abzudecken, um uns zu ergänzen. Wir sind ergänzungsbedürftig, beidseitig. Wir brauchen die Männer, die uns auch mal wieder sagen, was Klartext heißt, und die Männer brauchen uns Frauen, indem dass wir ihnen auch helfen, Dinge zu empfinden. Gott will den Dienst der Frau. Und zwar nicht, weil es nicht genügend Männer gibt, sondern weil er uns geschaffen hat mit diesem Auftrag, mit diesem wunderbaren Auftrag, dass wir Jüngerinnen Jesu sind, Nachfolgerinnen. Übrigens, auch Jesus hatte Frauen in seiner Nachfolge. Lukas 8, Vers 1 bis 3. Und die Auferstehungsbotschaft, die hat Jesus einer Frau mitgeteilt, weil er wusste, sie redet. Er hat ausdrücklich zu Maria Magdalena gesagt, geh und sag's meinen Brüdern. Ja. Das ist der Auftrag an die Frau. Geh und sag's den Brüdern. Wir dürfen reden. Wir dürfen nicht nur in der Kirche stehen und dienen. Wir dürfen auch reden, weil Jesus uns diesen Auftrag gegeben hat. Und wir haben was zu sagen. Nicht, weil wir so tolle Kerle sind. Weil wir stark sind und endlich mal über uns hinauswachsen, sondern weil Gott uns in seine Nachfolge beruft. Und zur Nachfolge gehört immer auch das Zeugnis, auch das prophetische Reden. Da gibt es keine Grenzen. Das darfst du und wehe du. Ja? Ist das nicht eine wunderbare Herausforderung, die Jesus uns da und der Maria Magdalena gibt und schenkt und damit auch uns? Geh und sag's den Brüdern. Und die haben der Frau dann nicht einmal geglaubt. Aber Jesus hat sie trotzdem geschickt. Und das darf uns auch ermutigen. Gehen wir. Machen wir unser Ding. Was dabei rauskommt, das muss eh Gott verantworten, ja? Das liegt nicht in meinem Verantwortungsbereich. Aber in meinem Verantwortungsbereich liegt, dass ich im Gehorsam bin. Und dass er mein Herr ist. Dass er mich lenkt und leitet. Und dass er mich schicken kann. Und dass ich aus diesem heraus reden kann. Ich helfe mir an dieser Stelle immer auch selber. Und ich sage mir, Gertrud, du bist gewollt. Du bist von Gott gewollt. Du bist nicht umsonst in dieser Welt. Du bist gewollt. Und Gertrud, du bist nicht nur gewollt, du bist geliebt. Du bist ein wertvoller Mensch, liebenswert. Ich möchte es jedem heute Morgen ganz richtig ins Herz hinein sagen, du bist gewollt und du bist geliebt. Und dann kommen wir meistens und sagen, und dann bist du perfekt. Aber ich möchte heute Morgen sagen, dann bist du unperfekt. Du darfst deine Grenzen haben und deine schwachen Zeiten. Denn in diese Schwachheit hinein kommt Christus, dein Erlöser, und befreit und verändert und macht dich zu einer wunderbaren Persönlichkeit. Christus wertet mich auf und schafft aus mir etwas Perfektes. Mit ihm kann ich durch dick und dünn gehen. Und das war die Stärke der Deborah. Sie wusste in ihren Auftrag um ihre Gaben und setzte sich ein für den großen Gott und König und Schöpfer. Und dann sagte die Deborah in Richter 5, Vers 9, und trotz allem ist mein Herz mit den Gebietern Israels. Sie erhebt sich nicht über die Männer, sagt, so, zeige ich es denen mal, wo der Karren langläuft, sondern sie weiß, wir gehören zusammen. Wir können uns ergänzen. Und ich möchte da auch noch mal ein Wort von Karl Barth, einem Theologen, lesen, das mir sehr geholfen hat. Wie unser Miteinander gestaltet wird, ob Mann oder Frau, ob Frauen untereinander, ganz egal, wurscht. Er schreibt, dass Gott nahm nicht einen Teil des Fußes, damit der Mann über der Frau stehen soll. Er nahm auch nicht einen Teil des Körpers aus dem Bereich des Kopfes, damit die Frau über ihn dominieren sollte, sondern aus seiner Seite, dass sie neben ihm an seiner Seite leben sollte. Und ich denke, das ist großartig. Das unterstreicht auch das, was wir vorhin gehört haben. Wir sind uns einander an die Seite gestellt. Und da kann ich auch ruhig eine leitende Aufgabe haben. Oder eine untergeordnete Rolle. Die Sache ist, wir sind uns einander gegeben, an die Seite gestellt. Und das macht Mut. Und das hat Deborah erlebt. Sie hat sich nicht darüber gestellt, den anderen klein gemacht. Aber auch nicht minderwertig darunter gestellt und ist daran kaputt gegangen. Und das letzte Wort, das mich sehr ermutigt hat bei Deborah, 5,31, die ihn aber lieb haben, die sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Und dann heißt es, dann hatte das Land 40 Jahre Ruhe. Und vorher war es 20 Jahre unter der Knechtschaft. Eine Frau hat dies verändert. Warum? Was war ihre Quelle? Was war ihr, ja, wo holte sie ihre Power her? Ist sie nicht ausgebrannt und kaputt gegangen? Nein. Ihre Kraftquelle war die Liebe zu ihrem Gott und Schöpfer und Herrn. Und das soll es auch bei uns sein. Das soll meine Kraftquelle sein. Ich möchte ihn lieben. Als die 72 Jünger ganz begeistert zu Jesus zurückkamen und ihre Erfolge präsentierten, Herr, auch die Geister sind uns untertan in deinem Namen, da hat Jesus sie korrigiert. Ja, ich habe euch Macht gegeben, doch darüber freut euch nicht. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das ist unsere Kraftquelle. Dann können wir viel oder wenig Erfolg haben. Dann können wir powerful oder weniger powerful sein. Dann können wir ganz vorne oder auch ganz hinten stehen. Unsere Freude, unsere Kraftwelle, daran, woran wir uns entzünden, das ist unsere Verbindung zu unserem himmlischen Vater durch Jesus, der uns befreit hat. Ich möchte uns einfach Mut machen. Frauen, ein Risiko für die Mission? Ich denke, wir sind eine wunderbare Gabe von Gott gegeben. Wir brauchen nur eins. ihm folgen. I will follow him. Wo immer es hingeht, was immer ich tue, er ist dabei und geht voran. In diesem Sinne, Mut zum Frausein. Egal wo, Jesus geht mit.